that much. Musa.
Liebe Freunde, wir sind hier zusammengekommen, um über Thomas Muster zu sprechen. An meiner Seite ist heute der Oliver. Hallo Oliver.
Hallo mein Freund und Tennispartner. Du bist ja super gleich eingegangen in den Podcast. Eigentlich hätte mir eher eine wunderschöne Begrüßung vorgenommen, aber schön, dass du das für mich übernommen hast. Dann spare ich mir das und kann es beim nächsten Mal verwenden.
Na klar. Ja, klar. Hey, so bin ich. Kannst gerne verwenden, Olli.
Feiner alles Bursche. Klar. Feiner Bursche bist du.
Du auch.
Danke.
Wie geht's dir denn im Süden?
Ja, danke.
Im Südosten des Landes.
Mir geht's gut. Ich sende heute aus einem Wohnwagen. Ich habe heute mein Podcast-Studio in einen Wohnwagen verlegt. Normal bin ich ja, oder du auch, sehr gerne mal in der Wohnung in Wien von meinen Eltern, weil die steht ja oft leer. Für alle Einbrecher unter euch, ja.
Und, kannst du vielleicht nur mal die genaue Adresse durchsagen, dass wirklich jeder weiß?
Ja, die habe ich jetzt, die ist mir jetzt runtergefallen. Also Ärger. Leider, fällt es mir gerade nicht ein. Und meine Eltern sind jetzt zu Besuch, weil ich bin ja ins Südburgenland gezogen und sie sind am Campingplatz zu Besuch, am naheliegenden Campingplatz, und haben mir gedacht, hey, die Tradition, das aus dem elterlichen Wohnplatzes zu senden, die behalte ich bei, und deswegen sende
super,
ich
heute
aus dem Wohnwagen.
Mhm. Super, super, super. Du, nicht nur deine Eltern sind campen, wenn ich das Foto richtig interpretiert habe, auch der Coach.
Der Coach, der ist auch campen, richtig. Ja, ein herzliches Grüß Gott geht heute nach Kroatien, wo der Coach sitzt,
ja,
und sich auf unserer Live-Ausstrahlung freut.
Genau.
Und weißt du was? Wenn wir schon dabei sind und die kroatischen Freunde grüßen, dann grüßen wir doch auch gleich die Schweizer Freunde, die ja jetzt mit an Bord sind mittlerweile, und vielleicht auch die Deutschen, die Österreicher. Ist eigentlich so ein Eurovisions-Podcast, kann man sagen, mittlerweile.
Mittlerweile ja. Ja, grüezi Schweiz.
Ihr hört die rechte und die linke Hand des Podcasts, euren Helden-Podcast. Und ein Held am Mikrofon bist ja auch du, meiner Meinung nach. Und was du ja auch Held ist?
Der Thomas Muster.
Und er ist nicht nur ein Held, er ist auch eine steirische Eiche, so wie der Arnold Schwarzenegger, über den wir beim letzten Mal schon geredet haben.
Fantastischer Podcast übrigens waren. Die Rückmeldungen waren spitzenmäßig. Ich habe mich da sehr gefreut drüber. Ja, vielen Dank an dieser Stelle nochmal an all die zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer, die das auch zu schätzen gewusst haben, was für einen tollen Podcast wir da gemacht haben.
Abgegangen ist der, abgegangen wie Nachbars Lumpi. Ja, ganz großartig. Ganz großartige Schnittleistung, Christian. Wir haben ja da
einiges an
Zusatzmaterial sozusagen für die CD-Veröffentlichung dann auch schon aufgenommen. Und das hat es jetzt dann nicht in den Podcast geschafft, aber dich da durchzuklicken und durchzuschneiden, durch wahrscheinlich 3,5 Stunden Material, noch 1 Stunde 20 draus zu machen. Auch dafür ziehe ich meinen Hut vor dir, lieber Christian. Und vor so vielen anderen Dingen auch, aber auch davor.
Ich muss ja sagen, ich finde es viel angenehmer, dass wir telefonieren und dass wir uns nicht mehr über Skype sehen, muss ich sagen. Das fällt mir dadurch viel leichter, mich auf das zu konzentrieren, was du sagst. Mhm. Und ich hoffe, dir geht es genauso. Und ich würde sagen, verlieren wir gar nicht viel Zeit, Nein. Weil es ist ein schöner Sommertag und ich muss zwar keine Brombeeren waschen, aber ich muss nur fertig Rasen mähen.
Okay.
Ja. Und starten wir rein und genießen die nächsten, ich sage mal, 40 bis 45 Minuten.
Sehr, sehr gerne.
Einfach miteinander und mit unserem Helden Thomas Muster.
Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Wir sind ja der Helden-Podcast, habe ich zu Beginn gesagt. Und heute geht es ja nicht nur um einen Helden, sondern auch eigentlich um einen König. Und du, Christian, du bist ja ein wahrer Adelsexperte, kann man eigentlich sagen. Du kennst dich ja da besonders gut aus. Und wenn es um Könige geht, dann bin ich froh, dass ich die an meiner Seite habe. Und der Sandplatz-König Thomas Muster, der hat vieles für unser kleines Volk Österreich geleistet. Der war ein Sport.
Wow.
Held.
Es ist uns ja nach seinen Siegen auf Sandplatz ist es der Nation Österreich ja um so vieles besser gegangen.
Naja, der Tennisnation zumindest. Der Tennisnation Österreich ist es wesentlich besser gegangen. Achso,
ich habe mir gedacht, dass für jeden ein paar Groschen mehr im Geldbörserl dann übrig geblieben sind.
Nein, ich habe mich da ein bisschen in Rage geredet. Da war leider mein Mundwerk leider wieder ein bisschen schneller als mein Hirnkastel. Das passiert beim Podcasten öfters einmal. Deswegen bin ich immer froh, wenn ich ganz gut vorbereitet bin, so wie heute. Und aber da redest du dann irgendwas und eigentlich habe ich halt gemeint, fürs Tennis Österreich hat er natürlich viel geleistet und es ist ja ein wahrer Tennis-Boom entstanden, nachdem der Muster da so erfolgreich war. Und viele denken natürlich an Roland Garros 1995 und an das Nummer 1 werden 1996, aber der Thomas Muster war ja auch schon viel früher sehr, 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 sehr weit vorne in der Weltrangliste zu finden, schon Anfang der 90er Jahre. Und da werden wir uns jetzt ein bisschen durcharbeiten und ein bisschen einen Abriss seiner Karriere machen, gell?
Super, dass du jetzt einmal eine kurze Sprechpause machst, weil ich wollte nämlich schon, glaube ich, vor 2 Minuten etwas sagen, was zum damaligen Zeitpunkt sehr gut gepasst hat und was ich jetzt nur schnell unterbringen möchte. Mhm. Ich habe heute wieder eine Folge Baywatch Berlin gehört und da sprechen sie unter anderem darüber, dass ja, wenn man so regelmäßig Podcast macht, die machen das ein bisschen öfters als wir, also die machen das einmal pro Woche, wenn man so oft Podcasts macht, offenbart man den Hörern ja vieles, ja, und die Hörer machen sich ein Bild von einem, auch wenn sie dich vielleicht gar nicht so gut kennen. Und das ist halt, da ist das Podcast, der Podcast oder Podcast generell ein sehr gefährliches Medium, weil man einfach so viel spricht und so viel erzählt und da kann man auch ganz viel über die Zuhörer glauben, dann sich ein Bild über die Person machen zu können. Ich glaube, verstellen geht an dieser Stelle nicht. Drum finde ich das sehr großartig, dass du das eingestehst mit, dass dein Mund schneller war als dein Gehirn. Ich glaube, das ist das einzig Richtige, wenn wir da ehrlich drauf losfahren und ja, uns einfach nicht verstellen. Weil alles andere wird sowieso aufgedeckt.
Kann ich da absolut nur beipflichten. Und ich denke, da hast du völlig recht. Also ja, mir geht es auch so, die Podcasts, die ich höre, das sind irgendwie, da kommt mir vor, das sind meine Freunde. Und ich möchte halt eigentlich jeden Tag was mit einem unternehmen. Und ja, da überlege ich mir jetzt auch schon langsam, sie zu stalken vielleicht auch. Also, falls ihr uns stalken wollt und euch fragt, wo es nun mehr von diesen extrem sympathischen Burschen zum Hören gibt, dann horcht euch doch gerne ein paar alte Folgen von uns an. Liked unsere aktuellen Folgen und unsere alten Folgen und gebt uns Feedback auf.
Wo können Sie das liken?
Liken. Wir würden uns zum Beispiel über einige neue Facebook-Freunde von die rechte und linke Hand des Podcasts freuen. Genau, da ist Luft nach oben. Hey, und jetzt verrate ich noch ein Geheimnis.
Nein, für Geheimnis ist es. Glaubst du, ist das der richtige Ort für ein Geheimnis?
Nein, pass auf. Und zwar, es gibt einen sogenannten Algorithmus. Und je mehr Leute uns liken, den Daumen nach oben geben, oder einen Kommentar bei YouTube oder irgendwo schreiben oder auf Spotify uns abonnieren und folgen oder irgendwo anders, auf iTunes. Je mehr das tun und je mehr sie aktiv beteiligen und einfach nur so einen kleinen Klick machen oder das Glöckchen bei YouTube anklicken, desto leichter finden uns auch neue, fremde Leute.
Org.
Aber jetzt geht's los, oder? Lieber Christoph, Christoph aus der Schweiz, du bist da. Wie heißt du? Christian. Lieber Christian, ich habe mir gedacht, ich starte heute mit dem guten alten Quiz.
Der Quiz mit dem Olli und dem Christi.
Und im Quiz, da musst du jetzt Folgendes machen. Ich sag dir, sagen wir mal, 3 bis 5.
Der Erklärer zum Quiz, das ist ja unfassbar schön.
Ja, ich sage dir 3 bis 5 Tennisbegriffe. Ist auch für unsere Zuhörer vielleicht ganz, ganz gut, mal für die nicht so Tennis-affinen, da mal ein paar, also quasi eine Begriffserklärung zu haben. Und ja, wir sind ja auch ein Wissenspodcast. Infotainment sind wir. Christian, Frage Nummer 1. Was ist ein Cross im Tennis? Tennisballsport.
Naja, wenn man den Ball nicht entlang der Seitenlinie ins gegnerische Feld schlägt, sondern quasi diagonal. Thomas Muster war ja bekannt für seinen Countercross, indem er die Rückhand umlaufen hat und dann Countercross mit der Vorhand gespielt hat. Habe ich lange Zeit versucht zu imitieren.
Mhm. Ja, natürlich. Was ist ein Passierball, lieber Christian?
Ein Passierball ist etwas ganz, ganz Schönes im Tennissport. Es ist etwas, was, wenn zum Beispiel der Gegenspieler, oder eigentlich meistens, oder? Alle bessern mir aus, wenn das nicht stimmt. Ja. Wenn der Gegenspieler zum Netz vorkommt und volieren möchte und ich spiele dann den Ball an ihm vorbei, oh, dann ist das ein Passierball.
Ganz, ganz optimalst erklärt. Genauso steht es eigentlich auch da in meiner Erklärung.
Wow.
Ja, dann. Ich glaube, du wirst da, also ein lockeres 2-0 für dich. Ich glaube, das wird ein ganz starker Sieg. Topspin, Christian. Das wird ein Nullerl von dir, glaube ich. Was ist ein Topspin?
Da trifft man den Ball so, dass der Schläger, also der Schläger zieht über den, oben drüber über den Ball, also und gibt dem so eine Vorwärtsdrehung dadurch und hat dann zur Folge, dass der Ball aufspringt und dann schnell weghüpft. Im Gegensatz zum Slice, der halt Unterschnitt, also Überschnitt, sagt man, glaube ich, oder?
Genau, das ist ein Überschnitt, dann kann man sagen. Mhm. Und wie springt der Ball dann weg? Hoch oder eher flach beim Gegner?
Ich glaube, schnell und flach.
Schnell und hoch, gell? Er beschleunigt
schnell
dann
und hoch?
Nochmal ein bisschen, nachdem er aufgekommen ist, ja, und dann hoch. Beim Topspin springt er hoch weg.
Mhm. Okay.
Okay, ja.
Ist ja eigentlich dann gut für einen Gegner eigentlich, ne?
Naja, du treibst ihn halt weit hinter die Grundlinie. Das hat ja der Tommy, unser Held, auch in Perfektion
gemacht. Ist das nicht die Arme passiert? Ist das nicht die Arme passiert, wie du die in der Einser gespielt hast?
Was denn, dass mir der Gegner hinter die Grundlinie getrieben hat?
Ja, oder hast du nicht irgendwann einmal erzählt, so, ja, die spielen immer bis zur Grundlinie und so voll lang?
Das stimmt, ja. Das ist natürlich nicht nur für mich, das ist für jeden großen Tennisspieler ein Riesenproblem, weil du kommst natürlich...
Nein, die großen Tennisspieler spielen ausschließlich da hinten, oder?
Ja,
Die stehen nie im Feld drinnen.
Es ist auch so für die großen...
Bei der Dreier oder so.
Für die großen Spieler, also für die großen Tennisspieler und auch für mich ist es ein Problem. Aber das liegt natürlich daran, dass du halt dann nicht so richtig zum Angreifen kommst, weißt du nicht, in die Situation kommst du einen Angriff.
Ja, das ist ja der Grund.
Das ist der Grund.
Du musst eigentlich, du musst so lang bleiben, bis dann dein Gegner einfach einmal kurz ist und dann kannst du angreifen.
Das heißt, das ist ja ein guter Trainer, muss ich sagen. Du wärst ein wirklich guter Trainer. Vielleicht sollte ich dich mal engagieren für meine Tenniskarriere. Christian, die letzte Frage ist, was ist ein Winner?
Ein Winner ist ein Schlag, ein Schlag, den der Gegner dann nicht mehr erreicht. Den er nicht irgendwie nur berührt und dann ins Netz oder ins Out hat, sondern einfach, wenn du voll durchziehst und der ist dann zu schnell oder unerreichbar für den Gegner, dann ist das ein Winner.
Ja, stark. Bravo, Christian. Ich glaube, das ist der erste Sieg von dir in einem Quiz. Jemals. Nicht nur bei uns im Podcast, sondern jemals. Auch bei Activity und bei...
Ich glaube, es ist mein erster Sieg überhaupt im Leben, muss ich sagen.
Bist du auch ein Winner?
Ja, genau. Mhm.
Das hätte ich als Antwort auch gelten lassen. Ich. Was ist ein Winner? Ich.
Ich.
Wem gehört die Machine vor die Tür?
Ich.
Schön.
Siehst du, den schaue ich mir vielleicht heute noch mal an, diesen Ausschnitt.
Unbedingt.
Aus welchem Film ist denn dieser Ausschnitt?
Zwei Nasen tanken super.
Ja. Mhm. Und was ist noch ein wunderbares Zitat, das ich gerne verwende aus diesem Film, Olli? Das ist gleich so ein Gegengewiss ein bisschen.
Der Gegengewiss mit dem Olli und dem Chris.
Diese scheiß Luftmatratze.
Ja, aber da gibt's noch eines.
Du bist mein Freund. Ich bin nicht dein Freund.
Das auch. Ja, das auch. Aber ich suche halt ganz bestimmte. Da sind so viele große Saga drinnen, was ich sage. Und was noch? Eins noch. Komm, hol dir den Punkt. Es geht um den Meister. Was erzählt der Meister? Was erzählt der Meister? Geht schon, Olli, komm.
Ah, genau.
Es geht um ein Dreieck.
Genau. Waren doch nicht die gefalteten Hände Dürers ein Dreieck, oder?
So geht's. Ja, so ähnlich, genau, ja. Ich freue mich so. Das ist ein Spitzen-Podcast. Crossover, jetzt wieder zurück zu Zwei Nasen tanken. Super, dem wahrscheinlich besten deutschsprachigen Film.
Das Nasengeplänkel.
Da gibt es die schöne Szene, wie die Schnurrbärte, die falschen Schnurrbärte in Mistkübel schmeißen und sagen, wir sind auch ohne Bart apart. Und wir sind auch ohne Mütze
spitz. Ich glaube, das ist das nicht Supernasen?
Das kann sein, ja. Doch, ich glaube, das stimmt, ja. Da muss man aufpassen. Mhm.
Muss man aufpassen und sie haben sich ja gern verkleidet. Das könnte genauso gut Piraten sind der Powerplay gewesen sein.
Nein, ich glaube, die Supernasen war es. Mhm. Gut. Dann spiele ich mal den Jingle vom Held der Woche ein, wobei ich muss ganz ehrlich sagen,
hat der Held auch den Burger McEnroe gegessen, weil der Koch hat einen Tennisarm. Das ist übrigens auch ein Zitat aus dem Film.
Ja, der Jürgen von der Lippe spielt den, gell?
Genau, ja.
Über diese Filme sollte man echt nur mal gesondert sprechen. Vielleicht können wir einen Mikey da als Gast einladen. Das wäre schön.
Wenn du dir entscheiden könntest, Olli, dein Leben lang nur mehr Krüger-Gottschalk-Filme, Spencer-Hill-Filme oder Zurück in die Zukunft-Filme zu schauen, wofür würdest du dich entscheiden?
Sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Ich glaube, da würde ich mich entleiben, weil diese Entscheidung, das würde mich zur völligen Wahnsinnigkeit treiben. Bestimmt. Mhm. Ja, ich kann es dir wirklich nicht sagen. Sind alle drei sind sowas von intensiv Teil meines Lebens. Das geht nicht ohne.
Ja, ich glaube, ich würde Zurück in die Zukunft wählen.
Ja, ist auf Dauer wahrscheinlich.
Weil das sind wahrscheinlich die besten Filme, oder? Wenn du das vom Objektiv irgendwie dir anschaust.
Ja. Dazu möchte ich nichts sagen.
Der Held der Woche. Woche.
Du, kommen wir mal zu unserem Helden, weil ich bin schon sehr, sehr heiß auf unseren Helden und es ist ja sehr heiß da in dem Wohnwagen und von daher glaube ich, ist das eine gute Kombination, um anzufangen. Der Thomas Muster ist am 2. Oktober 1967 in Leibnitz in der Steiermark geboren worden, ist also sozusagen, wie ich schon zu Beginn gesagt habe, auch wieder Arnie. Ein Steirer und natürlich auch eine Eiche. Ich glaube, jetzt haben wir den Arne besprochen, den Hermann und jetzt den Thomas. Die drei kann man sicher in einem Atemzug nennen.
Der Hermann ist aber Salzburger, gell?
Sag ich das da im Vertrauen. Schon, Christian, aber einfach jetzt so. Es sind alles Eichen, wenn du mich fragst. Steirische.
Es sind alles österreichische Eichen.
Österreichische Eichen. Der Thomas Muster hat ein Karriere-High von Platz. Komm, sag's Chrissy für alle ganz laut.
Was? Was willst du von mir?
Das Karriere-Ranking-High. Also
ach so,
Höchstplatzierung im Ranking.
Das weiß ich natürlich. Mhm. Das war Platz 1 und ich war live dabei.
Vor dem Fernseher?
Auch vor der Tageszeitung. Habe ich das verfolgt, ja.
Toll. Ja, eben. Das ist gut. Ja. Und er hat 44 Titel errungen. im Einzel hat 625 Siege gefeiert und 273 Niederlagen und 12.266.977 Dollar verdient.
Es ist halt eigentlich, ja, es ist so, dass er dann ja jedes dritte Spiel verloren hat, wenn ich das so überschlagsmäßig gerechnet habe. Das ist eigentlich gar nicht so eine tolle Bilanz, oder?
Ja, ich habe mich auch gewundert. Ich meine, ich auch gedacht, dass sie stärker ist, die Bilanz. Ja. Statistik, fast Ende, er ist 1,80 groß und wiegt, also nicht wann, aber vielleicht aktuell, wahrscheinlich mehr sogar aktuell, 78 Kilo. Also, das mit dem
78? Gewicht, glaube ich.
Das kann man.
In Australien war er, glaube ich, schon über 100 damals. Ne?
Also, der Thomas Muster hat mich natürlich zum Tennisspielen gebracht. Er ist für mich eine absolute Identifikationsfigur gewesen, wie kein zweiter. Ich erinnere mich, wenn ich an Thomas Muster denke, denke ich an unbändigen Willen, an ein unfassbares Comeback auch. Ich denke an Linkshänder, ich denke an Topspin. Ich denke an Grundlinienspieler, ich denke an Sandplatzgott und ich denke...
Ich denke an auf heurigen Bangl sitzen mit einem gebrochenen Fuß und trotzdem Tennis spielen.
Zum Beispiel auch das, ja.
Oder Bierbank, wie es sagen manche.
Ja, absolut. Ich denke an die French Open 95 und ich denke an den Davis Cup, Christian. Denkst du an den Davis Cup?
Ja, natürlich. Ich denke aber an Monte Carlo, Rom, Madrid, an die Stadthalle denke ich. Ich denke Kitzbühel, ich denke Valencia, ich denke Nizza, ich denke Barcelona.
Ja, ja. Genau.
Key Biscayne, denke ich auch. Ich denke an Australien, ich denke auch gerne an Wimbledon, auch wenn es nicht mit dem Thomas Muster zu tun hat.
Langsam hast du eh alle Turniere aufgezählt. Börtschacher vielleicht? Und St. Pölten?
Okay. Nein. Ja. Nein, das ist nicht.
Ich denke an, es geht los 1985. Erste Profisaison, Thomas Muster. Trainer, der gute alte Ronny Leitgeb, auch damals schon. Und
ein Unsympathler.
Finde ich, ist nicht meine Meinung. Also ist mir eigentlich sogar eher immer sympathisch umgekommen. Sehr so ein Strahlemann. Weiß gar nicht, was du hast.
Ich weiß, mir hat er nicht so voll taugt. Aber ich könnte es da nicht sagen, warum. So ist er mir in Erinnerung geblieben. Ist so wie der Presnik oder wie der heißt vom Team.
Der ist auch so. Presnik,
ich weiß nicht.
Wirkt zumindest meiner Meinung nach unsympathischer, ist aber eigentlich auch nicht, wenn man sich ein bisschen mehr mit ihm beschäftigt.
Nein, ich meine, du kennst ihn besser, du hast schon mehr Zeit mit ihm verbracht als ich kenne ihn nur oberflächlich. Ja, eben, ja.
Genau, so ist es. Das muss man an der Stelle auch mal sagen.
Ist gut. Dieser Podcast lässt unterschiedliche Meinungen zu und das ist auch gut so. So soll das sein in einer Demokratie.
In einer Podcast-Familie. 1985 ist ihm auch bereits der erste Finalentzug bei den French Open gelungen. Allerdings, Christian, bei den Junioren. Das muss man an der Stelle fairerweise auch sagen. Und 1985 bereits, und das habe ich in der Recherche erst natürlich wieder mir aneignen müssen oder mich daran erinnern. Erinnert hätte ich mich nicht, aber ich habe mich schon gewundert, weil bereits 1985 in seiner ersten Profisaison ist er in die Top 100 eingetreten. Ist ja unglaublich. Überhaupt würde ich sagen, also ich finde ja, dem Muster seiner Karriere kann man wunderschön dritteln. Das würde ich an der Stelle auch ganz gern machen. Und zwar in die Zeit vor 1995 und dann die ganz große Zeit, das 95, 96, 97 war auch, glaube ich, noch ganz okay. Und dann dieses relativ abrupte Karriereende und dann Comeback. Oder? Na, gehen wir weiter durch. Wenn du gerne mal ein Jahr übernehmen willst, dann bist du da herzlich eingeladen. 1996.
Du, ich schwimme nicht durch, also ich möchte mich einfach von der Energie tragen lassen und ich schaue überhaupt nicht aufs Skript.
Oh, okay. Muss
ich sagen. Auch wie ich die Turniere aufgezählt habe. Ich bin vollkommen frei.
Okay, super. Dann machen wir es vielleicht anders.
Und ich habe sogar noch ein Synonym für dich vorbereitet. Oh, was hältst du davon?
Eine Sache. Das machen wir dann ein bisschen später, bitte. Aber was hältst du davon, dass wir uns jetzt zum Beispiel, dass du einfach sagst, diese Zeit bis 1995, wo er dann die French Open gewonnen hat, was sind so deine intensivsten Erinnerungen an den Thomas Muster? Machen wir es vielleicht so und ich erläutere dann ein bisschen.
Eine ganz starke Erinnerung ist sein Unfall. Also er war am Weg zur Weltspitze in Key Biscayne und war am Weg, oder war, na, hätte Halbfinale spielen sollen, stimmt das? Olli, oder Finale sogar? Na, Halbfinale war das, gell?
Ja, er hätte Finale spielen sollen.
Ja, und dann ist er ein paar Stunden nach dem Match von einem betrunkenen Autofahrer angefahren worden.
Ja.
Da hat er schon einen super Lauf gehabt und dann hat er sich wunderbar zurückgekämpft und das habe ich schon mal jetzt angedeutet, dass er da einfach, da hat es im ORF so Berichte gegeben, wo es siehst, wie der Thomas Muster trainiert, trotz Gips und voll verbissen und da war schon klar, dass der wieder kommt. Das ist ein Beißer. Und Davis Cup ist mir in Erinnerung, ja, diese Dreierkombination.
Stopp. Da muss ich jetzt natürlich nur ein bisschen ausholen, weil ich habe mir da einige Sachen zu dem aufgeschrieben. Das war 1989 und zwar am 31. März 1989. Das ist natürlich bereits, wie du richtig gesagt hast, vielleicht der einschneidendste Moment in der Zeit vor seinem French Open Turniergewinn. Und es war, wie du richtig auch gesagt hast, in Key Biscayne und vor dem Finale, nach dem Halbfinale gegen Yannick Noah. Deswegen ist zum Beispiel mir auch der Name Yannick so in das Hirn gehämmert worden. Und hätte da gegen den Ivan Lendl im Finale gespielt. Und 6 Monate später hat er dann bereits in einem Schaukampf sein Comeback gegen Ivan Lendl gefeiert. Und das war dann wahnsinnig beeindruckend natürlich nach so kurzer Zeit, dass er da wieder überhaupt sich auf dem Platz hat. Er war zu diesem Zeitpunkt das erste Mal in den Top 20. Er hat sich dann nämlich kurz danach sogar noch ein bisschen nach oben schrauben können, weil die anderen ein paar Punkte verloren haben wahrscheinlich und so. Aber dann ist er natürlich nach der Protected Ranking Zeit etwas zurückgefallen.
So, das. Okay, jetzt ist es Zeit. Jetzt ist es soweit, Olli. Es gibt wieder Folge Synonym.
Olli und das Synonym.
Und zwar, mir ist aufgefallen, dass du das, also das sind mehrere Worte eigentlich, dass du jetzt gerne sagst, an dieser Stelle. Mhm. Okay? Und ich habe mir ein bisschen auf die Suche gemacht und habe da drei schöne Wörter für dich herausgesucht, die dir vielleicht helfen können, das nicht mehr zu sagen. Und einfach, ja, diese anderen, eins darfst du wieder aussuchen, dieses andere Wort dann zu sprechen. Also, die drei Worte sind... Dennoch, gleichwohl, und das letzte Wort ist, wogegen.
Dann nehme ich...
Ich nehme nichtsdestoweniger.
Das ist doch schön. Nichtsdestoweniger. Das möchte ich gerne haben, bitte.
Okay, ist eingeloggt.
Mhm. Statt was soll ich das jetzt immer sagen?
Statt an dieser Stelle. Okay.
Aber das passt ja gar nicht.
Doch, das ist die Bedeutung dabei. Aha. Und da ist nichtsdestoweniger. Okay. Es ist leider so.
Nee.
Du könntest da, schau, nur mal, dennoch, gleichwohl und von mir aus gebe ich da statt nichtsdestoweniger
noch.
Nein,
was du hast, ich nehme gleichwohl.
Nimm indes.
Lock das nochmal aus, ich nehme gleichwohl. Das passt mir ein bisschen besser.
Okay.
Das okay. Andere war ein Schaß. Echt jetzt. Also wirklich, da muss ich mal sagen, das war ein Schaß.
Also gleichwohl ist eine gute Wahl. Danke.
Schreibt uns doch im Feedback, ob ihr das auch für eine gute Wahl haltet, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das wäre mir persönlich auch mal ganz wichtig.
Ja, voll. Und ich bin echt sehr froh, dass jetzt haben die Fans echt schon lange wieder warten müssen auf die Synonyme und endlich haben wir es wieder geschafft, einmal das Synonym unterzubringen. Da bin ich wirklich sehr froh und das ist für euch da draußen.
Ja, total. Du hast vom Davis Cup vor dem Synonym zum Reden begonnen. Ist das wahr?
Wie du mich unterbrochen hast damals. Genau.
Ich wollte da noch was sagen, aber sag doch ein bisschen was zum Davis Cup.
Der Davis Cup ist ein Turnier, bei dem die besten, meistens sind es 3 bis 5 Tennisspieler eines Landes, gegeneinander antreten. Und es wird, glaube ich, da gibt es verschiedene Gruppen. Es gibt so die Weltgruppe, da will immer jeder hin, da spielen dann die besten Tennisnationen und da kannst du dann den Davis Cup gewinnen. Beziehungsweise Österreich spielt, glaube ich, immer in der zweiten Liga sozusagen und steigt dann oder ist schon ein paar Mal zumindest mit Muster und Skov und Antonitsch damals dann aufgestiegen in die Weltgruppe und hat dann große Gegner gehabt und hat dann nicht mehr gegen Aserbaidschan oder sowas spielen müssen, sondern hat dann Gegner gehabt wie USA, Australien, Deutschland, Spanien wahrscheinlich, Schweden, ja, Schweden, also große Tennisnationen. Ja, die Schweden. Die waren schön, da fällt mir eine Geschichte dann ein, aber die hat jetzt nichts mit Thomas Muster eigentlich.
Ja, dann lass uns bitte bleiben.
Ja, das war, soll ich noch mehr zum Davis Cup, also da spielst du auch auf 5 Sätze, oder damals ist nur auf 5 Sätze gespielt worden, auf 3 gewonnene. Und ja, da ist halt so, Nationalstolz wird halt da auch getriggert und dann, ich glaube, es war eh wieder die Stadthalle oder sowas und das ist dann in ein Fahnenmeer von Stiegelfahnen
getaucht. Ja, in der Stadthalle haben sie das ja selten gespielt oder gar nie.
Oder keine Ahnung, wo sie gespielt haben, das weiß ich gar nicht, wo sie gespielt haben, aber das ist halt so ein
österreichisches. Da haben sie früher in dieser Zeit, lieber Christian, haben sie sehr gern im Ferradusica-Stadion gespielt. Zum Beispiel 89.
Das ist ein Radfahrstadion.
Radfahrstadion in Wien, ja. Zum Beispiel 89, da, wo der Muster, also eigentlich sogar das Wochenende, nachdem sich der Muster damals so schwer verletzt hat oder von diesem betrunkenen Autofahrer angefahren worden ist, war Davis Cup Partie. Und zwar die legendäre Davis Cup Partie gegen Schweden. Horsti Fans unter uns, können Sie vielleicht nur erinnern, wie der Horsti.
Ah, das war die Geschichte, die ich erzählen wollte ursprünglich.
Ja, bitte. Ja. Ich reiche dir das Mikrofon.
Der Horst Koff hat den Mats Wilander niedergerungen.
Genau.
In einem sehr langen Match.
Absolut.
6 Stunden irgendwas,
6 oder? 6 Stunden und 4 Minuten hat das Ganze gedauert. Am Ende hat er nach einer 2-0, nach einem 2-0 Rückstand, nach 3-2 gewonnen. Ich überlege gerade, warte mal kurz. nein, es stimmt, 2 gewonnen, es stimmt ja. Genau, ich habe mir das jetzt dumm aufgeschrieben, weil ich habe nämlich geschrieben, am Ende 3-2 verloren, aber damit natürlich meine ich die Gesamtbilanz vom Länderkampf. Leider hat es trotz dieser heroischen Leistung vom Horsti damals es nicht gereicht, die Schweden niederzuringen, weil der
war da das Stefan Edberg schon dabei?
Ja, genau, weil der Stefan Edberg einfach so super gespielt hat damals. Aber vielleicht eine kleine Randnotiz, also der Edberg hat das Einzel gegen beide gewonnen und auch das Doppel. Und der Antonitsch hat halt dann statt ein Muster gespielt und hat aber auch den Mats Wilander geschlagen. Aber da ist leider um nichts mehr gegangen. Ehemalige langjährige Nummer 1 für die nicht-Tennis-affinen Leute unter euch.
Ja, aber man muss schon auch sagen, dass zum damaligen Zeitpunkt die Karriere von Mats Wilander langsam, aber doch sicher schon zu Ende gegangen ist.
Ja, schon, ja. Ja. Wobei,
ich glaube... Aber trotzdem, es war ein großer Name.
Ich glaube, ich habe ihm, muss ich dann nochmal nachschauen, ich glaube, ich habe ihm sogar auf der Liste der Erstrunden Spielenden 1995 auch noch erblickt. Da werden wir dann noch genauer dazu kommen. Ja, und natürlich ganz, ganz groß 1990 Davis Cup im Ernst-Happel-Stadion. Und Thomas Muster, damals natürlich Teamleader, wieder bei vollen Kräften, Halbfinale der Weltgruppe, es geht um den Einzug ins Finale gegen die USA, wie du vorher schon gesagt hast. Thomas Muster gewinnt beide Einzelpartien gegen Michael Chang und Andre Agassi. Andre Agassi damals natürlich auch für uns Fernsehzuschauer das erste Mal so richtig vielleicht in Erscheinung getreten mit seinen gelben Radlerhosen. Und das war schon unfassbar emotional alles damals. Kannst du dich da noch gut erinnern dran?
Gut, nicht, aber ja. Aber das haben sie dann auch verloren, oder?
Ja, da hat leider der Horsti das, diese heroische Tat nicht mehr wiederholen können. Und hat leider.
War das Match, das am nächsten Tag dann weitergegangen ist?
Richtig, ja.
Da hat sie an das kann ich mich noch erinnern, da ist der Horsti, ich glaube mit einer Zweisatzführung, sogar in Führung, oder dann ist irgendwie abgebrochen worden wegen Finsterheit oder Regen oder so. Und am nächsten Tag hat er dann 3 Sätze verloren.
Ganz genau.
Richtig, am Montag.
Ja, ganz genau so ist es.
Ah, gewesen. Da kann ich mich erinnern, da kann ich mich erinnern.
Es waren leider nicht, also, das war sogar Sonntag und Montag, ganz genau, ja, richtig.
Ja, da kann ich mich erinnern, am Weg in die Schule. Da haben wir halt davon gesprochen, dann, dass wir uns nach der Schule dann das Match fertig anschauen und das war dann ein Desaster. Ja, ja, schlimm, schlimm, schlimm. Wer hätte denn da im Finale gewartet? Australien?
Ich glaube Australien, ja. Mhm. Ja. Naja, vielleicht nur, um das Ganze aufzufüllen, ein paar ganz interessante Facts aus seiner Karriere da, einmal zwischen 85 und 95. Also er hat sein erstes Turnier 1986 gewonnen. Ist auch da das erste Mal in die Top 50 eingetreten. 1988 hat der Thomas Muster bereits 4 Turniere gewonnen und hat das erste Mal einen Platz unter den Top 20 belegt. Und 1989, da hast ja du schon eben erzählt, dass er da damals gegen Yannick Noir das Halbfinale in Kibis Kane gewonnen hat und gegen Ivan Lendl gespielt hat. Aber er hat auch davor schon das Halbfinale der Australian Open zum Beispiel erreicht. Und wo er in einer ganz knappen Partie gegen die damalige Nummer 1 Ivan Lendl wiederum in 4 Sätzen verloren hat. Also da war er wirklich absolut am aufsteigenden Ast. Und dann war eben der Unfall. Und 1990 hat er aber bereits wieder Turniersiege feiern können. 3 auf Sand und 1 auf Hartplatz. Und eins davon war sein erster Masters-Titel, also heute ATP 1000 in Rom. Also den hat er 1990 bereits, muss da mal geben, 1990 bereits ATP 1000 Turnier gewonnen. Wow. Gegen Andrei Chesnokov aus Russland. Kennst du den? Sagt er dir was?
Sagt mir nichts mehr, nein, sagt mir nichts mehr.
Okay. Und da ist er dann auch in die Top 10 eingetreten. Ich habe da geschrieben, Wiedereintritt in die Top 10, wobei ich noch, wenn ich da ein bisschen aufscroll, jetzt gar nicht sehe, dass er bereits schon mal in die Top 10 war. Aber
nee, war nicht, du hast vorher jetzt gesagt, Top 20 ist er eingetreten bei Kibis Kane, ist er da nicht in die Top 10 eingetreten?
Vielleicht habe ich das
schon zum ersten Mal.
Vielleicht habe ich das vergessen, zu notieren. Auf jeden Fall 1990, am 21.05.1990 Top 10 und zwar war die Nummer 6 im August. Also das ist sau cool. Also ich habe das zwar gewusst, aber es ist irgendwie cool, sich das wieder irgendwie in Erinnerung zu rufen. Das taugt mir schon sehr. 1991 hat er 2 Titel gefeiert und bemerkenswert dabei ist, beide Finale hat er gegen einen alten Bekannten aus Österreich gespielt und gewonnen. Unseren
Horsti.
Richtig, unseren lieben Horsti. Den möchte ich auch irgendwann
einmal Horsti.
Nachdem er da wieder auf 116...
Horsti.
Aber jetzt noch.
Stadthalle. Na? Wir haben das damals in der Stadthalle oft genug geschrien.
Da kommen wir eh noch dazu, wie wir beide in der Stadt. Nein, kommen wir wahrscheinlich nicht dazu, weil da hat der Muster nicht gespielt, oder? Du warst damals nicht dabei, wie der Muster gespielt hat.
Na, sicher waren wir beim Muster. Beim Muster
miteinander. Ja, super.
Muster gegen Team haben wir gesehen.
Ja,
okay,
passt. Ja, sehr gut.
War ich nicht dabei, weil du kannst ja mich nicht erinnern. Das macht mich traurig.
Ja, ich war so oft schon in der Stadthalle mit so vielen Freunden. Da bist du nur einer von vielen.
Meistens eh mit mir.
Ja, das ist eh super schön. Was ich auch noch erwähnenswert finde, das sind jetzt noch 2-3 Sachen, bevor wir dann zu den French Open kommen und zum Jahr 95. Und zwar seinen zweiten ATP 1000 Titel hat er sich in Monaco 1992 geholt und zwar gegen den Aaron Krikstein aus den USA. Und das war einer meiner Lieblingsspieler. Kannst du an den überhaupt nur erinnern, an den Aaron Krikstein?
Nein, Olli.
Das ist ja irgendwie so, das haben wir jetzt auch schon öfters ein bisschen besprochen, man identifiziert sich ja als junger Mann, 1992, da war ich, keine Ahnung, 13. Und da ist ihm das gar nicht so wichtig, ob es jetzt ein Österreicher ist oder nicht. Man identifiziert sich irgendwie mit Stars und oder mit cool ausschauenden Leute.
Aber ich muss sagen, das ist bei mir nach wie vor nur immer so.
Du bist jung.
Ich habe diesen Österreich-Stolz, so wie viele das haben, das habe ich, muss ich sagen, seit Muster, Skoff und Antonitsch so in der Form, vielleicht bei Hermann Mayer noch, aber dann nimmer so erlebt. Also ob jetzt zum Beispiel der Team gewinnt oder der, keine Ahnung, wie heißen sie alle, Zverev, spielt für mich, was das angeht, keine Rolle, weil ich beide nicht besonders cool finde. Weißt, und den Sampras habe ich dann schon auch cool gefunden, obwohl er Amerikaner war zum Beispiel. Und das tue ich nur.
Das tue ich immer noch.
Oder ein Federer. Oder ein Sean. Hilfst du jetzt, also jetzt sind für die nur mehr österreichische Sportler toll, oder wie?
Naja, ich respektiere schon, also den Federer oder was, das ist natürlich ein ganz ein großer und ja, taugt mir. Und wenn zwar nicht Österreicher gegeneinander spielen, dann hilfe ich auch wahrscheinlich meistens zum Federer. Aber natürlich hilfe ich zum Österreicher.
Aber wenn der Djokovic gegen Nadal spielt. Du hast gesagt, wenn zwar nicht Österreicher gegeneinander spielen, hilfst meistens zum Federer. Und dann habe ich gesagt, auch wenn der Djokovic gegen Nadal spielt.
Ach so, ja.
Ein ganz lustiger Schmied. Ah, Witz. Hey, das ist ja der Podcast, wo man mal ein bisschen lustig ist, oder?
Sicher.
Wir sind ja schon lustig miteinander, gell?
Ja. Schon, ja. Schreibt uns das doch einmal ins Feedback, ob euch das taugt, dass wir so lustig sind.
Ja, am besten sollen sie es dir persönlich schreiben, weil ich gebe jetzt nichts mehr Feedback. Weißt du, ich mag Feedback, ja. Das habe ich jetzt schon öfters erwähnt. Ich brauche es ja nicht mehr.
Nein, nicht. Seit dem Desaster mit dem Peter Alexander. Du, der Eric Riggs, den vielleicht...
Zum Glück hat uns der Arnold Schwarzenegger hat uns ein bisschen rausgerissen, zum Glück wieder.
Gott sei Dank. Für Aaron Krigstein-Fans wie mich möchte ich nur einen Satz noch dazu sagen, die den Namen noch irgendwie geläufig finden und sie denken, was ist mit dem, warum kenne ich den? Der hält den Rekord und zwar dafür, dass er mit 16 Jahren der jüngste Gewinner eines Profi-Tennis-Turniers gewesen ist. Aaron Krigstein, liebe Freunde. Guter Mann. Thomas Muster.
Ja, da hast du doch selbst gesehen in dem. Okay. Mhm.
Der Tommy ist seinerseits am 6.8.92 wieder in die Top 20 eingetreten. Also warum auch immer er so weit hinten war, das werden wir irgendwie nur herausfinden. Googelst du das, liebe Leute. Seid ihr eingeladen. 93 und 94.
Das ist ja ein Podcast, wo man ein bisschen mitarbeiten kann.
Ja, genau.
Kann,
das ist ja integrativer.
Man muss nicht immer alles vorbeten. Ist ja für euch da draußen was zu tun einmal. Das ist gut so.
Ja. Ja, und 93 hat seinen ersten Heimerfolg in Kitzbühel gefeiert und 93 hat er insgesamt 7 Turniere gewonnen. 94 hat er in St. Pölten gewonnen und hat insgesamt 94 3 Turniere gewonnen und ist auch 1993, und zwar am 11.10. wieder zurück in die Top 10 gekommen und sollte da sehr, sehr, sehr lange bleiben. Denn 1995, lieber Christian, das war sein erfolgreichstes Jahr. Kannst du dir ungefähr vorstellen, nur annähernd, wie viele Turniere der da gewonnen hat.
Das waren so viele, alle. Mhm. Das war eine unglaublich hohe Zahl. Ich glaube, das war eine lange Zeit. Nein, ich glaube, das war sogar noch immer. Jetzt teile sie das Ganze mit dem Federer, aber ich glaube, es war der Federer wieder einmal. Und 15, 13, irgend sowas.
Ja, wie viele Siege waren es? Bist gut dabei. 12 Titel und davon 3
12.
ATP 1000 und ein Grand Slam. Und nicht nur das, er hat auch zwischen Februar und Juli auf Sand 40 Spiele in Serie gewonnen.
Ist das auch ein Rekord?
Bestimmt. Legendär ist natürlich auch sein Halbfinalerfolg über Andrea Gaudenzi in Monaco 1995, weil, lieber Christian, vielleicht weißt du schon, worauf ich hinaus will, Boris Becker und so, du als Becker-Podcast-Host damals.
Naja, er hat den Becker im Finale geschlagen und der Becker wollte unbedingt das Sandplatzturnier gewinnen und war dann sehr traurig, als er das nicht getan hat.
Ich merke, du erinnerst dich nicht mehr genau, auf was ich hinaus Er brach zusammen, lieber Christian.
Ah, das mit dem Ball! Mhm. Das mit dem Ball! Ja. Ja, genau. Getriggert. Da hat der Muster schon. Ja, ja, ja. Boris Becker spielt einen Ball. Muster spielt einen Ball und glaubt, dass dieser Ball aus ist und dreht schon ab. Also geht quasi wieder Richtung zurück, Richtung Grundlinie oder Richtung Hand durch, dass einem dann ein Ball Junge oder Ball Mädchen geben sollte. Geht zurück, aber der Ball war eigentlich nur im Spiel und der Becker nimmt den Ball dann sogar an und verschlägt aber. So war es, oder?
Und die Geschichte kann mich wiederum nicht erinnern. Ich will einfach nur darauf.
Was war denn, was willst du für eine Geschichte
sagen? Ich will nur darauf hinaus, dass der Muster gegen Gaudenzi im Halbfinale zusammengebrochen ist und am nächsten Tag im Endspiel gegen Boris Becker nach Abwehr von 2 Matchbällen das Turnier gewonnen hat und hat die Partie da wieder gedreht, okay. Und der Becker hat sich da damals furchtbar aufgeregt. Ja, am Vortag.
Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob die Geschichte, die ich gerade erzählt habe, ob die überhaupt echt war. Oder ob ich mir die nur ausgedacht habe. Aber ich glaube, es gibt so eine Mustergeschichte. Vielleicht war es nicht der Becker, sondern wer anderer.
Es gibt die Geschichte.
Aber zurück zum
Geschichte, wo er,
Becker regt sich
es
auf.
Es gibt die Geschichte, wo er gegen einen Horsti ein Turnier gewinnt, zumindest ein Match gewinnt und nicht gecheckt hat, dass das bereits der Matchball war. Das gibt es zum Beispiel. Jetzt gehen wir ein bisschen genauer auf das Turnier 1995 ein. Wenn man sich vielleicht kurz mal die Setzliste von 1995 anschaut. Nummer 1 war damals der Andre Agassi, 2 der Pete Sampras, 3 der Boris Becker. 5 der Thomas Muster, 6 der Michael Chang. Das sind so wichtige Namen.
Wer war 4?
Namen. 4 war der Goran Ivanisevic. Dann der Sergi Bruguera, ist natürlich ein alter Nemesis von Thomas Muster gewesen. 8 war der Wayne Ferreira, dein Namenskollege. 9 war bereits der Jewgeni Kafelnikow. Und 10 aus Schweden, der Magnus Larsen. Interessant ist, dass sehr, sehr viele Top-10-Spieler damals bereits sehr früh ausgeschieden sind. Zum Beispiel Sampras ist bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Und Chrissy, lieber Chrissy, soll ich da jetzt eine Bombe platzen lassen? Ich habe das nämlich nie mehr gewusst, gegen wen der ausgeschieden ist. Gegen wen, Chrissy, ist der aus?
Ja, sag's.
Liebe Leute, jetzt aufgepasst.
Alexander Antonitsch.
Also alle, die jetzt vielleicht kurz ein Nickerchen gemacht haben, wacht's wieder auf.
Stefan Kubek.
Chili Schaller. Es ist tatsächlich wahr. Das Turnier 1995. Den habe ich
vergessen, voll in Chili Schaller. Ja.
Das Turnier 1995, das große Musterturnier, das, was man einfach in Erinnerung haben muss, ist auch dasselbe Turnier, wo die Nummer 2 der Welt, der große Pete Sampras, einer der größten Number Ones ever, vom Chili Schaller in der ersten Runde ausgekaut worden ist.
Ja, da war der Chili in Form.
Ja.
Weißt du noch vielleicht, wie weiter der Chili gekommen ist?
Ich glaube, in die zweite Runde.
Echt, du besiegst den Sampras und dann ist in der zweiten Runde Endstation. Aber das ist eh oft so. Ich glaube, dann hat man seinen Kick aufgebraucht oft und beziehungsweise zu viel Kräfte gebraucht.
Ja. Hm. Ja. So ist es gewesen. Sehr, sehr interessant. Ah, der Ivanisevic hat in der ersten Runde zum Beispiel verloren. Becker in der dritten Runde, gut, war kein, glaube ich, bei dem nicht so überraschend bei den French Open. Und ja, so war das. Überhaupt tummeln sich da in diesem Turnier einige Leute, einige bekannte Namen herum, die mir irgendwie im Gedächtnis geblieben sind, wie ich vorher schon bereits erwähnt habe.
Mir fällt nämlich nur was ein, was der Becker so über ein Muster gesagt hat. Das möchte ich auch nur mal erwähnen. An der Stelle, also so meinte das ja ein harter Kämpfer und ein guter Tennisspieler. Und dann, wie der Becker das oft so macht, dann tut er die Augen so ganz eng zusammen. Kennst du das, wenn er so Clint Eastwood-mäßig dann schaut und sagt dann im Abschluss noch, und auf Sand sogar einen Ticken besser als ich.
Ein Mann, der sich Dinge eingestehen kann. Also der steht zu seinen Schwächen.
Ja. Genau.
Schön. Naja, dieser Becker. Gibt es einen guten Podcast über den Boris, über den Bobble? Bobbele.
Echt? Bobbele, was war das, Folge 8 oder sowas? Relativ früh.
In
unserer Karriere haben wir schon.
Ja, auch da war er unter den Top 10, der liebe Boris Becker.
Bin ich schon drin oder was?
Du, hör mal zu. Weißt du, wer da sich noch herumgetummelt hat in der Liste derer, die da mitgespielt haben? Ein Mats Wilander, ein Guy Forché, ein Marcelo Rios zum Beispiel, oder Marcelo Rios, glaube ich. Ein Fabrice Santoro, der war damals auch schon dabei.
Oh.
Oder auch ein Patrick Rafter, auch der war damals bereits mit von der Partie. Liebes, jetzt spreche ich mal selber an, liebes Hörpublikum, kennt ihr nur Typen wie in Uli Rach oder in David Wheaton? Das sind irgendwie so Leute, das haben wir auch in früheren Podcasts schon mal besprochen, die zum Beispiel im WM90-Podcast, die bleiben einem in Erinnerung, obwohl es nie großartige Dinge geleistet haben. Und das ist auch irgendwie so ein Phänomen, Christian.
Mir sind sie, wenn ich das sagen darf, nicht in Erinnerung geblieben.
Ja, da muss man wahrscheinlich, so wie ich damals, halt einfach so ein richtiger Nerd gewesen sein. Aber dann bleiben sie in Erinnerung, das sage ich. Naja, der Muster hat sich da durchgekämpft. Vielleicht ein paar Namen.
Ich habe jedes Spiel gesehen. Das war damals die Zeit, wo im ORF Tennisspiele oder Musterspiele, nein, überhaupt mehr Tennisturniere übertragen worden sind. Und war Nachmittag nach der Schule, war oft so Tenniszeit. Und das hat mir sehr gefallen. Und das war nicht nur, ich meine, es hat das ganze Jahr, man hat immer auf Paris geschaut natürlich. Mhm. Aber es waren die ganzen großen Sandplatzturniere, die vorher waren, waren ja auch schon im ORF zu sehen. Und die habe ich, also großteils, wenn sie ausgegangen ist, habe ich die natürlich gesehen, die Spiele. Ja. Mhm.
Ja, absolut. Ich war natürlich auch immer vor dem Fernseher, habe geklebt vor dem Fernseher, kann man glaube ich so sagen, und habe mir das auch angeschaut, das ist ganz klar, mit meinem lieben Vater zusammen, der jetzt da gerade vor dem Wohnwagen sitzt. Und
was macht er denn, der Gü?
Ich glaube, er liest ein Buch.
Was liest er?
Ich weiß nicht. Sollen wir ausschauen?
Ja, frage ihn einmal.
Na, später. Weil ich will nachher noch mit einer ein bisschen was machen. Ich glaube, wir fahren halt nur nach Oberwart. Und von daher.
In die große Stadt.
Genau, in die Metropole.
Passt auf, Oberwart. Bitte. Passt bitte auf.
Du, Thomas Muster, ich sag's jetzt einfach mal so, wie es ist. In der ersten Runde schlägt er einen mir unbekannten Spieler aus Frankreich namens Solves. Und zwar in 4 Sätzen nämlich nur. Also nicht in 3 Sätzen glatt. Den ersten Satz hat er gleich einmal 6-3 verloren. Aber dann ist er durchgerast durch die erste Runde. Zweite Runde, Cédric Pioline. 6-1, 6-3, 6-3. Abgefertigt. Dritter Satz. Dritte Runde, Carlos Costa. 6-3, 7-5, 6-2. Und dann steht er bereits in Achtelfinale, die zweite Woche. Thomas Muster ist dabei. Extrem glatter Sieg gegen Andrei Medvedev. 6-3, 6-3, 6-0. Weg. Gefegt. Steht im Viertelfinale. Viertelfinale der großartige Albert Costa, der mit dem lustigsten Gesicht ever. Also ein ganz lustiger Spieler gewesen in meinen Augen.
Ja, es war aber eine harte Partie. Es war eine 5-Satz-Partie, wenn ich mich richtig erinnere.
Richtig. 6-2, 3-6, 6-7. 7-5 und 6-2. Halbfinale, Jewgeni Kafelnikov. 6-4, 6-0, 6-4.
Ist ein Radioreporter.
Es ist ein Radioshow.
Radioreporter aus den 50er Jahren, oder? Eine Radio-Live-Übertragung fast.
Die rechte und die linke Hand des Radioreports. Wir stehen im Finale. Christian, jetzt lasse ich dich wieder mal ein bisschen reden.
Ja, ist er gegen einen Michael Chang angetreten, den man ja schon kennt vom Aufschlag von unten, früher mal gegen wen hat er den gemacht? Das war ja auch in Paris.
Ja, das war.
War das ein Ivan Lendl?
Ivan Lendl und Michael Chang hat damals, glaube ich, mit jungen 16, 17 Jahren, glaube ich, sogar Paris gewonnen bereits.
Gewonnen? Mhm. Ja, da war er auch schon ein Held von mir.
Ja, absolut.
Also, es war so, muss so ziemlich die Zeit gewesen sein, wo ich angefangen habe zum Tennis spielen. Da war der Michael Chang ganz groß. Und dann habe ich gar nicht mehr so, ich weiß nicht, hat der Michael Chang viel gewonnen? Wahrscheinlich schon.
Ja, hat es aber nie.
Aber das hat's aber war nie doch sicher 5, 6 Jahre. Naja, Davis Cup hat er auch gespielt für. Ja. Aber ja, die Geschichte mit dem Lendl war doch in den 80ern, oder? Das war ja wahrscheinlich 10 Jahre.
Ich glaube fast, dass es 89
oder sowas war. Vorher. 89, fast, so spät war das, okay. Ja, und habt ihr dann auch alle immer probiert, von unten aufzuschlagen? Nach diesem Ereignis? Oder hast du überhaupt schon Tennis gespielt damals?
89? Nein.
Naja, nach dem großen, das war doch ein...
Naja, da okay. Habe ich nur mit einem Freund, mit einem Nachbarsfreund, liebe Grüße an den Helge an der Stelle. Glaube ich,
lieber Helge, alles Gute.
Mit diesen harten Schlägern gespielt, also mit diesen...
Ah, Family Tennis.
Ja, Family Tennis. Ja. Und mit einer Bank auf der Straße.
Okay. Ja, es geht auch. Okay, aber ich habe halt damals dann nach dem Michael Chang, Ivan Lendl, wie sagt man, Gate, habe ich dann auch öfters von unten aufgeschlagen. Hat bei mir allerdings nie was gebracht, weil ich immer zu wenig Schnitt dann eigentlich hereinbracht habe und bei meinem Aufschlag die Gegner sowieso nicht so weit hinter der Grundlinie gestanden sind, dass sie das nicht erlaufen hätten können.
Stehe.
Ja, genau. Naja, hey. Was soll's?
Aber jetzt hast du über Michael Chang
zum Finale.
Vielleicht sagst du mal kurz auch noch, wie das Finale da
für dich. Nein, ich wollt einfach den Zuhörern auch ein bisschen den Gegner im Finale näher bringen, ja, weil viele der jüngeren Zuhörer vor allem können ja wahrscheinlich mit Michael Chang gar nichts mehr anfangen. Ja. Und drum, es war nicht irgendwer, das war schon ein super Sandplatzspieler und Roland Garros Sieger, Champion, einmalig zumindest. Vielleicht hat er sein zweites Mal gewonnen, das weiß ich jetzt aber nicht. Und war schon ein würdiger Gegner. Und den hat der Thomas Muster besiegt. In 3 Sätzen, Gott sei Dank. Ja, und ich weiß nur, das ist wie die Mondlandung. Da war ja allerdings noch nicht auf der Welt, aber, oder 9-11. Ich weiß nur, wo ich war, als ich das Finale gesehen habe.
Und zwar?
Beim Freund zu Hause, haben wir es uns angeschaut. Und sind dann nachher gleich Tennis spielen gegangen.
Das sind deine drei danach markanten Ereignisse im Fernsehen, oder? Die Mondlandung. Das Spiel England-Kamerun 1990 und Muster-Chang 1995.
Nein, da gibt es schon was. 9-11 habe ich auch live gesehen. Ja. Und Hermann Mayer-Sturz.
Ah ja. Na, Wahnsinn.
Nagano 98. Und interessanterweise habe ich da nichts alleine erlebt. Also man sitzt ja oft alleine vom Fernseher und ich habe von diesen großen Ereignissen dann war ich immer in Begleitung.
Das ist eh schöner. Thomas Muster lässt sich in den Sand fallen. Ich glaube, der Michael Chang hat den Ball hinten ins Grundlinien-Out geschossen. Thomas Muster lässt sich bereits während der Ball noch geflogen ist, so ist in meiner Erinnerung zumindest, in den Sand fallen, Hände nach oben gestreckt, wie so ein Schneeengel. Und kann es nicht fassen. Nur Minuten später stemmt er dann auch noch den großen Pott in die Höhe und kann sich Grand Slam-Sieger nennen. Erster und hoffentlich nicht einziger French Open-Sieger und Grand Slam-Sieger.
Nein, es gewinnt jedes Jahr einer, Olli. Macht er keine Sorgen. Also heuer nicht.
Österreichischer.
Aber österreichischer, ja. Ich weiß es
sehr. Ja, ja.
Wollte ich noch ein bisschen aufziehen.
Es gibt ja einen tollen Podcast,
wo man Spaß macht. Es
gibt ja einen tollen Team-Podcast. Nicht Podcast. Boah, ich bin so fertig. Lieber Christian, die Hitze und...
Wie viel Grad hat es denn bei dir?
Sag. Ja, mehrere hundert. Vielleicht 1000.
Alter.
Aber Christian, ich muss durchschnaufen mit einem Wort der Woche.
Damit sagen?
Mit einem Wort der Woche will durchschnaufen.
Wort der Woche.
Weißt du, was eine Binse ist?
Eine Binse? Ja. Nein, erzähle mal.
Die Binsenweisheit. Als Binsenweisheit oder Binsenwahrheit wird eine allgemein bekannte Information bezeichnet, besonders wenn zum Ausdruck gebracht werden soll, dass eine als interessant vorgetragene Erkenntnis keinen besonderen materiellen Wert hat, keine Neuigkeit darstellt oder keinen Wissenszuwachs bringt. Also das kennen wir beide, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut. Und der Begriff...
Ich glaube, wir geben ausschließlich Binsenweisheiten von uns, oder? Hey, aber super vorgelesen, Olli.
Danke.
Super, gratuliere.
Danke, danke. Weiterhin.
Du wirst immer besser.
Ich bin da, ja. Das ist absolutes Steckenpferd von mir, das Vorlesen von Worten der Woche. Worten der Woche.
Ja, aber das zeigt ja wieder... Dass man einfach nicht aufgeben darf. Und wenn man dranbleibt und konsequent weiter an sich arbeitet, dann schafft man das.
Ja, und weißt du, was man dann wird?
Das ist für mich ein Beweis dafür, dass du wirklich gut lesen kannst schon mittlerweile.
Und weißt du, was man dann wird? die Nummer 1 zum Beispiel der Weltrangliste. Und zwar ist es im Thomas Muster ist es am 12. Februar 1996 gelungen und ist zunächst nur für eine Woche, aber später für weitere 5 Wochen die Nummer 1 gewesen, hat 96 7 Titel geholt, Monte Carlo und Rom verteidigt. Jetzt werde ich ein bisschen auf Zug gehen, weil die...
Was war denn in Paris dann los? Warum hat er Paris nicht mehr geholt? Was war da?
In Paris,
was ist passiert, Olli?
Habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber soweit ich mich erinnere, ist er, glaube ich, in der 3. Runde gegen Kürten ausgeschieden.
Scheiß Kürten.
Der hat das Turnier, glaube ich, dann sogar noch in weiterer Folge gewonnen. Ich glaube, also da lege ich nicht meine Hand ins Feuer, aber ich glaube, mich erinnern zu können. Naja, jetzt geht es dem ersten aktiven Karriere-Run an den Kragen, beziehungsweise geht er dem Ende zu. 1997,
jetzt geht es dem Karriere. Es muss so hart sein in deinem Wohnwagen gerade. Ich glaube, ich stelle mir das so vor, also ich kann dir erzählen, aber dass du drinnen so ungefähr um die 38, 39 Grad hat. Und dass du, wenn man merkt, dass von Minute zu Minute, dass da die Hitze immer mehr zu Kopf steigt. Und hast du was zum Trinken? Hast du was zum Trinken?
Ja, 2 Bierchen haben wir bereits genehmigt. Okay.
Ja. Also,
aber Bierchen. Nur kleine.
Man dachte Wasser oder sowas. Ja.
Hätte ich vielleicht machen sollen. Hey. Und deswegen jetzt auf Zug. 1997 hat er die 2 letzten Titel gewonnen. In Dubai gegen Ivan Nisevic und in Gibiscayne, und das ist, finde ich, ein schöner Abschluss, gegen Sergi Bruguera. Und er war tatsächlich von 22.05.95 bis zum 9.08.97 ununterbrochen in den Top 6 der Weltrangliste. Ja, und 1999 hat er dann seine Karriere nach einem Erstrundenaus bei den French Open gegen Nicolas Lapenti beendet, ohne jemals eigentlich einen offiziellen Rücktritt bekannt gegeben zu haben. Das war irgendwie auch...
Und steht der Wohnwagen in der Sonne oder steht der im Schatten?
Lass mich doch bitte Wohnwagen in Ruhe. Er steht in der Sonne. Wenn ihr so ein Glanz, wenn ihr so ein Geräusch im Hintergrund hört übrigens, das ist der Ventilator. Ach ja. Naja. Du, zwischen 2003 und 2006 war er nur Davis Cup Captain. 2009, und da kommt man jetzt natürlich an einen Punkt, der schon nochmal sehr, sehr erwähnenswert ist, hat er ein Showmatch gegen die Sibylle Bammer gespielt und gewonnen. Und das war dann auch so ein bisschen der Auftakt, zumindest auch wieder in meiner Erinnerung, zu seinem nicht sehr erfolgreichen Comeback. Wobei für ihn und seine Tennisleistung, seine Karriere war es halt nicht mehr erfolgreich. Aber es war irgendwie auch schon erfolgreich, finde ich. Denn, wie du vorher schon gesagt hast, er hat einen Andreas Heidemaurer und einen Dominic Thiem, natürlich in Heidemaurer nicht auf Dauer, aber in diesem Turnier und einen Thiem irgendwie schon auf einen neuen Level gehypt. Weil sowas wie die beiden gegen den Muster damals in Wien erlebt haben, haben es wahrscheinlich zuvor noch nie erlebt. Und zwar sein Comeback war er dann ab 2010, da hat er Wildcard gekriegt für ein Challenger-Turnier in Braunschweig und hat bereits, weil er war ja damals schon über 40, ich glaube, wann ist er geboren, haben wir gesagt, 67, glaube ich, oder?
Genau.
Also 43.
Richtig.
Genau, in deinem Alter, Christian, ist das unglaublich oder was?
Ha? Ich weiß nicht, warum du jetzt auf mein Alter anspielst.
Kannst du dir vorstellen, jetzt nochmal zurück auf die ATP-Tour zu gehen?
Vor allem zurück ist gut.
Naja, auf jeden Fall, im 5. Turnier hat er dann sein erstes Spiel gewinnen können. Und zwar gegen einen mir unbekannten Slowenen namens Borut Buk, 6-3, 6-1, relativ glatt. Und dann eben das von mir angesprochene Match gegen Andreas Heidemaurer. Da war der Olle auch schon dabei. Da hat der Heidemaurer 2-6, 6-7 gewonnen und im zweiten Satz, da ist die Halle abgegangen. Jeder hat dieses Comeback. Das ist so arg eigentlich, wenn du denkst, du schmachtest darauf hin, dass ein 43-Jähriger nur mal zurückkommt. So eine Durststrecke haben wir damals gehabt und Du feuerst den gegen den eigenen Landsmann so unglaublich an und es geht da irgendwie so gut dabei, dass du diesen Muster wieder siehst. Das ist eigentlich absurd und gleichzeitig wunderschön. Und du hast das ein Jahr später dann mit dem Team selbst erlebt, gell?
Genau, aber was ja auch gerade sehr schön, wirklich was für mich ein total wichtiger Moment war, der war jetzt gerade vor ein paar Sekunden wie du. Ich glaube, zum ersten Mal jetzt da auf Band selbst von dir als Olle gesprochen hast. Also das heißt für mich ja wirklich, es hat funktioniert, diesen neuen Spitznamen zu positionieren und darauf bin ich echt sehr, sehr stolz. Dankbar total.
Ja, so muss ihm heute mal gegangen sein, wie er damals den Muster geschlagen hat und dann diesen Boost mitgenommen hat und bis ins Finale damals gekommen ist. Und es war ja dieses Finale damals gegen Meltzer 2010, ja, ein großes Meltzer-Jahr.
Und 2011 waren wir, genau.
Genau, ja.
Gegen ein Team.
Hast du?
Haben wir einen Thomas angefeuert? Genau. Ja. Das war auch nicht von Erfolg gekrönt. Genau. Aber war auch schön, ihn nur mal zu sehen. Oder ich muss ja auch sagen, ich habe ihn zum ersten Mal gesehen.
Nein, das war super.
Das war so nachher, das wirst du wahrscheinlich nie mehr wissen, bin ich noch gemeinsam mit einem Freund, der eher mit war, der auch aus dem Burgenland stammt.
Guter Mann.
Und eine Glatze hat. Mit dem bin ich dann noch gemeinsam zu einem Konzert von Bernhard Schnur gefahren.
Echt?
Ins gute alte Café Stadtbahn bei Gersthof.
Optimal. Ja,
oder in Gersthof.
Optimal.
Genau.
Ja, so musst
du es. Und ich glaube, du und der Philly, ihr seid nur in der Stadthalle geblieben und habt euch nur irgendwen anderen angeschaut.
Wahrscheinlich sind wir doch nur ins Elster gegangen.
Hat für mich keine Rolle mehr gespielt. Schön war's. Olli, hast du was zum Sagen?
Ja, und zwar, das war sein Abschied. Thomas Muster gegen Dominic Thiem quasi auf der ATP sowieso. Es hat dann noch ein letztes Match gegeben in Salzburg gegen einen Deutschen, Blömke hat der geheißen. Da hat er auch sogar nochmal einen Satz gewonnen. Hat das Spiel 6-3, 2-6, 3-6 verloren und hat sich damit auch wieder verabschiedet. Und hinterlässt uns mehrere Rekorde. Und zwar zum Beispiel hat der Muster 95 als erster Spieler 12 Turniere im Einzel, das hast du ja bereits gesagt, gell? Gewonnen, was dann nur der Roger eingestellt hat. Also 12 Siege, 12 Turniere zu gewinnen im Einzel haben nur er und der Roger 2006 geschafft. Und zwei weitere Rekorde hat er auch noch aufzuweisen. Muster ist der einzige Weltranglistenerste der Open Era, der in Wimbledon kein einziges Match gewinnen konnte. Und als letzten Rekord hat der Muster die beste Quote an gewonnenen ATP-Endspielen von allen Spielern, die mindestens in 25 Turnieren das Finale erreichten. Also er hat 80% seiner Endspiele gewonnen.
Das ist beeindruckend.
Absolut. Ich würde euch vielleicht nur sagen, dass der Muster von 2000 bis 2005 mit der australischen Fernsehmoderatorin Jo Beth Taylor verheiratet war und die beiden haben einen 2001 geborenen Sohn. Und am 25. April 2010 hat er geheiratet die Caroline Ofner oder die Caroline Ofner wahrscheinlich. Und auch die hat ihm eine Tochter zur Welt gebracht.
Super schön. Olli, es hat heute wirklich riesen Spaß gemacht, mit dir diesen Podcast zu machen. Ich habe mich gefreut, die wieder zu hören. Und jetzt, weil ich weiß, dass du ein bisschen unter Zeitdrucker bist, bin nicht einmal dazugekommen, meine Klaus-Maria Brandauer-Geschichte zu erzählen. Bitte erinnere mich beim nächsten Podcast, dass ich dir die dann erzähle. Gerne. Weil die ist nämlich echt, echt, echt gut. Ist ein bisschen so ein Cliffhanger jetzt zur nächsten Folge. Ja. Aber vielleicht kennen die einen oder anderen ja noch diesen Schauspieler Klaus-Maria Brandauer. Kennst du ihn?
Ich kenne ihn.
Super. Gut, dann höre ich da schon eine kleine Melodie.
Die ist aber schön. Aus Salzburg stammt sie.
Nein, das ist Banane. Banane, die Hitze. Durch die Hitze vergisst du auf die Banane.
Nein, ich vergiss niemals auf die Banane. Mach dir keine Sorgen. Aber die Melodie, ich bin ja der, wenn ich den Podcast schneide, der die Melodie immer so ein bisschen reinknistern lässt vom Jingle. Und dann kommt...
Die Bananenrubrik.
Bananenrubrik.
Und ich stelle dir die Bananenfrage. Und die Bananenfrage ist dieses Mal, lieber Christian, Was magst du lieber? Oder Bananen.
Bananen.